bin ich jetzt, oh ja. Eigentlich wären wir jetzt mittlerweile bei Psalm 80 angekommen. Aus gegebenem Anlass lese ich uns aber den Predigttext gleich aus Psalm 27 vor. Psalm 27. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich. Suchet mein Angesicht, dein Angesicht, Herr. Suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen, gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad, wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalttat schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz erweise sich als mutig. Harre auf den Herrn. Nun, wir leben in einer seltsamen Zeit. Das brauche ich euch gar nicht mehr, ist für euch nichts Neues. Wir haben viel darüber geredet, wir haben uns viel darüber unterhalten, dass niemand von uns es erlebt hätte oder es für möglich gehalten hätte, dass wir erleben dürfen, wie eine Pandemie förmlich die ganze Welt aus den Angeln hebt. Niemand von uns hätte es für möglich gehalten und hätte geahnt, dass wir politische Entwicklungen erleben, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Niemand von uns hätte sich darauf eingestellt, dass wir schon in unserem Zeitalter eine Umkehrung der Moral erleben, wie es in den letzten Jahren noch nicht passiert ist. Wir leben in einer seltsamen Zeit. Und vor 3 Jahren hat sich noch niemand vorstellen können, dass die Impfung über Einkaufserlebnis und Restaurantbesuch Entscheidungen fällen wird. Niemand hat sich vorstellen können, dass man über eine allgemeine Impfpflicht als Option redet. Niemand hat davon gedacht oder auch nur in die Richtung gedacht, dass die Schulpflicht einmal aufgehoben werden würde wegen einer Pandemie. Und jetzt stehen wir vor dem Punkt, wo wir sehen, dass eine Gesellschaft sich spaltet, die sonst von Einigkeit redet, die sonst von Toleranz redet und die sich jetzt spaltet aufgrund von Impfung oder nicht geimpft. Und niemand von uns hätte geahnt, dass wir erleben dürfen, wie Sonderrechte eingeführt werden und das Grundgesetz aus den Fugen gerät wegen einer Pandemie. Wir leben in einer seltsamen Zeit. Zu allem Überfluss erleben wir eine Zunahme von Intoleranz gegenüber Christen. Einige von euch haben mitverfolgt, was mit unserem Bruder Olaf Latzl passiert ist. Ein Mann, der für die biblische Wahrheit eingestanden ist und dafür vor Gericht gezerrt wurde. Wir sehen eine progressive Abnahme von biblischen Standarten und Werten in der Politik und Gesellschaft. Wir haben jetzt eine neue Koalition, die so liberal ist wie noch nie zuvor, wo Abtreibungsgegner kriminalisiert werden, wo Familienrecht auf den Kopf gestellt wird und zu allem Überfluss erleben wir eine Inflation und Wertverlust von allem, was wir haben. Wir leben in einem Kartenhaus, das zusammenzubrechen droht. Wir leben in einer seltsamen, schwierigen Zeit. Was löst das in dir aus? Wie geht es dir damit, wenn du die Welt um dich herum beobachtest? Wenn du siehst, dass dein biblischer, logischer, informierter Sinn ständig gegen eine Wand läuft, dass es ständig nicht mit den Entwicklungen übereinstimmt, die du siehst, wenn du erlebst, dass du in deinem Gewissen ständig herausgefordert wirst in einer Art und Weise, die du früher nicht kanntest, und wenn du siehst, wie deine Überzeugung permanent widersprochen wird von der Welt um dich herum. Und du lebst jetzt in einer Ungewissheit und weißt nicht, was dich noch erwarten wird. Was löst das in dir aus? Ist es Angst? Ist es Furcht? Ist es Sorge? Und vielleicht sagst du mir jetzt, ja, ich hab eigentlich keine Angst vor dieser Zeit. Ich bin da ganz entspannt. Und das mag auch so sein, denn wir alle haben ganz unterschiedliche Druckpunkte. Wir alle haben ganz unterschiedliche Schwächen. Und es gibt die Personen, die von der Neigung her tendenziell eher furchtsam sind. Und es gibt solche, die relativ entspannt sind und wenig Angst zu kämpfen haben. Es gibt einige, die Angst haben vor Höhen und andere überhaupt nicht. Es gibt andere, die Angst vor Einbrechern haben und sich ständig davor Sorgen machen und andere überhaupt nicht. Dann gibt es solche wie mich, die im Flugzeug sitzen, bevor die Maschine startet und da sitzt und betet, dass auch wirklich alles gut geht. Vielleicht sagst du immer noch, ich kenne keine Angst. Ich glaube, dass Gott souverän ist. Ich weiß doch, dass er alles in seiner Hand hat. Dann müssen wir eins verstehen, wenn wir von Angst reden, dann ist damit nicht nur diese lähmende Angst gemeint. Dann rede ich nicht nur von hohem Puls, von schwitzigen Händen, von Zusammenzucken, was wir sehen bei Kindern, wenn ein Hund angerannt kommt. Nein, Angst fängt schon bei ganz einfachen Gedanken an. Bei den Gedanken, wo du dich fragst, was passiert denn, wenn das oder dieses passiert? Was mache ich, wenn dies oder jenes eintrifft? Wie soll das Ganze noch werden? Oder was habe ich zu erwarten? Oder auch der Gedanke, ich kann auf keinen Fall die Kontrolle verlieren. Das sind Gedanken der Unsicherheit, Gedanken der Zweifel. Und ein Autor, dessen Buch euch vorher vorgestellt wurde, er schreibt sogar, das ist Phil Moser, er schreibt, ich neige dazu, mir manchmal Sorgen zu machen. Oftmals kaschiere ich dies durch Formulierungen wie, es beunruhigt mich oder diese Sache belastet mich. Manchmal hört sich das einfach besser an, als ich mache mir Sorgen oder ich habe Angst. Und das müssen wir uns eingestehen. Genau diese Formulierungen, die wir uns aneignen, sind nichts anderes als ein Bekenntnis dessen, dass du verunsichert bist, dass du Angst hast, dass du Sorgen hast. Und diese Gedanken sind es, die dich dann wieder noch mehr verunsichern, die dich noch mehr kontrollieren, die dich in eine Verzweiflung treiben, traurig machen und ultimativ in einen Teufelskreis bringen von Sorgen und Angst, die dich dann dominieren. Und diese Angst regiert die Welt. Mit dieser Angst werden Politiker gewählt und mit dieser Angst regieren Politiker. Mit dieser Angst werden Marketingstrategien aufgestellt und mit dieser Angst verzweifeln Menschen. Mit dieser Angst versinken Menschen in Depressionen und mit dieser Angst betäuben sich Menschen durch Medikamente, Alkohol oder Drogen oder Unterhaltung und wählen den Selbstmord. Angst regiert diese Welt. Nun, die Frage ist, was regiert denn dich in deinem Leben? Findest du dich in dieser Spirale von Sorgen wieder? Findest du dich wieder in diesem ständigen Druck, in dieser ständigen Angst, in diesen ständigen Fragen, was wird denn noch auf mich zukommen? Was habe ich noch zu erwarten und wie soll ich das Ganze schaffen? Wie geht es dir mit der Angst? Nun, eigentlich war geplant gewesen, dass wir heute bei der Apostelgeschichte weitermachen. Aber ich wurde gebeten, eine Predigt zu halten, die Hoffnung bringt. Ich werde es versuchen. Und wenn wir über Hoffnung reden, dann könnte ich einmal mehr zu all den Stellen gehen in der Bibel, wo uns Gottes Souveränität vor Augen gezeigt wird, wo wo uns gezeigt wird, dass er alles in der Kontrolle hat und dass er mächtig ist. Aber die meisten von euch kennen diese Stellen schon. Und die meisten von euch sagen, ich glaube ja, ich glaube das ja auch, ich habe damit kein Problem. Und das Schöne ist an einer Stelle wie heute, an einem Psalm, dass wir nicht nur mit theologischer Wahrheit auf einem Teller zu tun haben, wo du dir sagst, ja, das nehme ich oder das lasse ich lieber liegen, sondern wir sehen, wie ein Mensch selber mit diesen Wahrheiten lebt, wie er Gott damit begegnet und was in seinem Herzen vorgeht. Und genau das sehen wir bei Psalm 27. Einblicke in einen Menschen, der innere Kämpfe mit Gott durchgeht. Und dieser Psalm gibt dann in besonderer Weise Hoffnung und Perspektive, selbst dann, wenn alles ausweglos erscheint. Und aus diesem Psalm heute Morgen, aus Psalm 27, gibt es heute 4 Anweisungen für dich, wie du Gottes Hilfe beanspruchen kannst in deinem Leben. 4 Anweisungen, wie du Gottes Hilfe in deinem Leben beanspruchen kannst. Und die erste Anweisung ist, verstehe Gottes Wesen. Verstehe Gottes Wesen. In Vers 1 beginnt David mit dieser Aussage, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Und wenn ihr in euren Bibeln schaut, dann haben die meisten von euch das Wort, den Namen Herr mit Großbuchstaben notiert. Und wenn es so dasteht, dann ist damit gemeint, dass hier im hebräischen Grundtext der Name Yahweh zu sehen ist. Und Yahweh ist der Name des Bundesgottes Israel. Das ist der Gott, der sich dem Mose in dem brennenden Busch vorgestellt hat, als der Ich Bin, der Ich Bin. Das ist der Name Gottes, mit dem er sich dem Volk Israels selbst vorgestellt hat am Berg Sinai. Das ist der Name Gottes, mit dem jeder Israelite wusste, er ist der Große, der Mächtige, der seinen Bund bewahrt. Und dieser große, mächtige Gott, den ist es jetzt, den David für sich ganz persönlich beansprucht und sagt, dieser Gott ist mein persönliches Licht und er ist meine Rettung. Und wenn er sagt, er ist mein Licht, dann ist das hier die einzige Stelle im Alten Testament, wo wir diese Aussage finden. Die einzige Stelle im Alten Testament, wo ganz deutlich gesagt wird, Gott ist Licht. Doch immer wieder, und ihr wisst spätestens im Neuen Testament, immer wieder wird der Begriff Licht mit Gott in Verbindung gebracht. In Psalm 36, Vers 10 beispielsweise sagt der Psalmist, in deinem Licht sehen wir das Licht. Oder in Daniel 2, Vers 22, wo es heißt, bei ihm wohnt das Licht. Licht also entspricht dem Charakter Gottes in aller Form. Und wenn wir es im Neuen Testament sehen, dann sehen wir dort, wie besonders Johannes immer wieder diesen Vergleich verwendet, um deutlich zu machen, Gott ist Licht, er hasst Sünde, er ist heilig, er ist rein. Und im Alten Testament sehen wir aber mit dem Begriff Licht noch mehr verbunden. Nämlich das Verständnis davon, dass da Klarheit ist, Erkenntnis ist und Freude ist bei Gott. Gott ist die Quelle von Davids Erkenntnis. Und Gott ist nicht nur das Licht, sondern auch Heil. Und bei diesem Begriff Heil, dort finden wir den Begriff Jeschua, den hebräischen Begriff Jeschua dahinter, der auch mit Rettung übersetzt werden kann. Wie wir es vorhin gesungen haben, der Herr ist meine Rettung. Und auch dieser Begriff ist für die Juden von größter Bedeutung. Und immer wieder wird im Alten Testament dieser Begriff Rettung thematisiert. Schon im ersten Buch Mose ruft Jakob am Ende seines Lebens aus, in 1. Mose 49, Vers 18, und sagt, auf deine Rettung, Herr, harre ich. Wenn wir dann im zweiten Buch Mose schauen, sehen wir, wie Mose das Volk Israel, das entmutigt ist, ermutigt mit den Worten in 2. Mose 14, Vers 13. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Das ist die Ermutigung, die Mose ihnen zuspricht vor dem Schilfmeer, als alles ausweglos erschien, wo er sagt, schaut auf die Rettung eures Gottes. In 2. Mose 15, Vers 2, nach dem Ereignis, singt Mose dann dem Herrn das Lied. In 2. Mose 15, Vers 2, meine Stärke und mein Loblied ist Jah, eine Abkürzung für Yahweh, denn er ist mir zur Rettung geworden. Genau dieses Verständnis ist immer und immer wieder im Neuen Testament zu sehen. Also wenn ein Israelit diesen Begriff hört, Rettung, dann denkt er an den Exodus, an die Führung aus dem Land Ägypten zur Errettung in das neue Land Kanaan. Dann denkt er auch an die Errettung aus dem Schilfmeer. Und dann denkt er aber auch schon an die Rettung durch den Messias. Und nicht umsonst wurde der Messias, als er kam, Jesus genannt. Im Hebräischen Jehoshua, Gott ist Rettung. Das ist das Wesen Gottes. Er ist Licht und er ist Rettung. Und wer ihn kennt, der findet bei ihm Erkenntnis. Wer ihn kennt, der findet auch Klarheit dort, wo sonst Dunkelheit herrscht. Und wer ihn kennt, der findet Freude dort, wo Traurigkeit herrscht. Wer ihn kennt, der findet Rettung. Rettung vor Sünde, Rettung vor Satan, Rettung vor anderen Menschen, Rettung vor jeder möglichen Situation. Wer ihn kennt, der ist sicher. Das ist das, was David hier ausspricht. Und das ist etwas, was nur ein Gläubiger, der Gott wirklich kennt, der verstanden hat, was Gott für ihn getan hat, sagen kann mit aller Überzeugung. Er ist mein Licht und er ist mein Heil. Und deshalb kommt nun diese Frage von David so fast überflüssig. Wen soll ich denn fürchten? Wen soll ich fürchten, wenn Gott mein Licht und wenn er meine Rettung ist? Wen soll ich fürchten? Und die Antwort ist offensichtlich und klar: Niemanden. Denn Gott ist über allem. Gott ist der, der die Rettung ist. Und so führt David dann auch weiter aus in diesem typischen Stilform, wo er jetzt nochmal anfügt und sagt, der Herr ist nicht nur mein Licht und meine Rettung, sondern er ist auch meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Und dieser Begriff Zuflucht könnte auch mit Festung übersetzt werden. Dieses Verständnis davon, dass Gott sein Leben schützt und bewahrt. Dass er die einzige Sicherheit inmitten von Sturm ist. Die einzige Garantie. Der einzige, der die Hand hält über dein Leben, ob du stirbst oder lebst. Und das ist die Grundvoraussetzung, die David hier anbringt. Das ist die Grundlage, die du verstehen musst von Gott, um sicher zu sein, selbst dann, wenn die Angst regiert. Und jetzt sagst du mir wieder, Mensch, ich weiß es doch. Ich weiß doch, Gott ist souverän. Und ich weiß ja, dass er die einzige Rettung ist. Und ich weiß ja, dass er über allem steht. Aber wie wirkt sich das bitte sehr in der Praxis aus? Muss ich nicht Verantwortung für meine Taten übernehmen? Muss ich nicht etwas tun? Und wir sehen das immer wieder, diese Idee, dass dieses Konzept von ich muss ja Verantwortung übernehmen, den Sorgen entgegengespielt wird. Man sagt, man muss ja Verantwortung übernehmen und deshalb muss ich dies und jenes tun, verlässt dann aber, eigentlich erklärt man damit nur, dass man Angst hat und Sorge. Nun, wie setzt David das praktisch um? Wie setzt David diese Erkenntnis, dass Gott sein Licht, sein Heil, sein Lebenszuflucht ist, wie setzt er das um? Die Antwort finden wir in Vers 2, wenn ihr dort mit mir schaut, wo es heißt, wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und David beschreibt hier Kriegsszenarien, er beschreibt Situationen, die selbst heute für Soldaten größten Stress auslösen und hervorrufen und so manche Personen dahin führen, vor Angst förmlich zu erstarren. Wenn David hier jetzt von Übeltätern spricht, die gegen ihn kommen, dann ist damit nichts anderes gemeint als Menschen, die was Böses wollen. Und was sagt David von ihnen? Sie kommen, um sein Fleisch zu fressen und sie fallen. Und sie fallen nicht, weil David eine solch einschüchternde Person ist, sondern sie fallen, weil Gott auf seiner Seite ist. Und weil sie Böses gesät haben und Böses ernten werden. Ganz einfaches Prinzip. Ein Übeltäter wird fallen. Nun, wir sind so erzogen worden, dass wir Ungerechtigkeit nicht nur ertragen sollten, sondern dass jeder seine Rechte hat, dass jeder für seine Rechte einstehen darf. Und unsere Haltung ist schon, ein Übeltäter darf mir ja nichts anhaben und wenn, dann ziehe ich ihn vor Gericht. Und David hat ihr einen ganz anderen Ton. Er sagt, diese Übeltäter, die werden ohnehin fallen. Die haben ohnehin gar nichts zu melden, denn mein Gott ist so groß. Und was sie da machen, wird gar keinen Bestand haben. Sie werden fallen. Und so sagt er dann in Vers 3, wenn sich ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und diese Idee, dass eine ganze Schlacht sich gegen ihn erhebt, also es geht wirklich um Leben und Tod. David könnte sterben. Und trotzdem sagt er, mein Herz fürchtet sich nicht. Ich habe keine Angst, sondern ich bin vertrauensvoll. Und warum kann er das sagen? Weil er seinen Gott kennt. Weil er weiß, dass Gott die Rettung ist. Und weil er weiß, dass Gott der Einzige ist, der sein Leben in der Hand hat. Das ist Vertrauen in Gott. Das ist Vertrauen in Gott, das nicht nur bei einem Lippenbekenntnis bleibt. Das ist Vertrauen in Gott, das nicht nur irrational ist, sondern das Vertrauen in Gott, in einen Gott, der sich offenbart hat. Nun, um euch noch ein Beispiel zu zeigen, geht mal mit mir zu 1. Samuel 17. In 1. Samuel 17 sehen wir, wie David das, was er hier über sich selber preisgibt, lebt in der Praxis. 1. Samuel 17 hat die bekannte Geschichte davon, wie Israel im Kampf gegen die Philister steht. Und diese Philister hatten einen kräftigen, mächtigen, großen Vorkämpfer mit Namen Goliath. Dieser Mann war 3 Meter groß, seine Rüstung war ca. 60 Kilogramm schwer und dieser Mann hat 40 Tage lang das Volk Gottes verhöhnt und sie herausgefordert. Und wir lesen dann in 1. Samuel 17, Vers 8, wie er sie verhöhnt. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Einschüchternde Szene. Ein Mann, der förmlich unschlagbar scheint. Israel hatte keinen Mann, der so groß ist, keinen Mann, der so stark ist und auch keinen, der es in irgendeiner Weise mit Goliath aufnehmen könnte. Und wie ist dann die Reaktion der Israeliten? Vers 11. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Sie waren wie gelähmt. Sie haben nur noch gewartet. Und sich gezittert und wussten nicht, was sie tun sollen. Und dann kommt ein kleiner Hirtenjunge, der noch nie in einem Kampf war, mit Namen David. Und wir lesen von ihm in Vers 36, wie er dann zu Saul geht und erklärt, dass der Herr die Macht hat. Und ab Vers 44, lesen wir jetzt weiter, ab Vers 44, wo David sich dann mit einer simplen Steinschleuder auf den Weg gemacht hat, um diesem Goliath zu begegnen, da lesen wir dann die Unterhaltung zwischen Goliath und David in Vers 44. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher und des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Man würde meinen, dieser junge David ist richtig dreist. Wie um alles in der Welt traust du dir zu, einem solchen mächtigen Mann das zuzurufen? Und er redet weiter zu ihm und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Ihr wisst, wie die Geschichte ausging. Ein kleiner Stein aus der kleinen Schleuder fällt den großen Mann und die Schlacht ist gewonnen. Und ihr seht, das Unlogische, das Unscheinbare, das, was niemand für möglich gehalten hat, ist eingetroffen. David wusste eines, ich habe Gott auf meiner Seite. David wusste eines, dieses Land hat Gott uns gegeben und Gott wird dafür sorgen, dass wir es behalten. Und dann hast du auf der anderen Seite die Israeliten. Was haben die gesehen? Die sahen einen Riesenmann, die sahen eine riesige Armee, die sahen Umstände, die unmöglich waren. Sie haben ihren Verstand benutzt, absolut. Und sie haben richtige Schlüsse gezogen. Aber was ist der Unterschied, den David hier hat? Was wir bei David sehen, ist, er sieht eine weitere Dimension, die die Israeliten gar nicht hatten. Er sieht, es gibt noch was über das hinaus. Es gibt mehr als nur dieses Unmittelbare, was ich gerade sehe. Es gibt einen Gott, der über allem steht. Und mein Gott ist so groß. Und mein Gott will, dass wir das Land besitzen. Und mein Gott will nicht, dass ein Übeltäter das Volk Israels verhöhnt. Das hat er nicht verdient. Er wird ihn fällen. Und so seht ihr das, wie die Israeliten nur dieses Unmittelbare, quasi das Horizontale um sich herum wahrgenommen haben und richtig analysiert haben. Hat David zusätzlich eine vertikale Perspektive auf Gott und sieht, dieser Gott, der ist mächtig, der steht über allem und der wird siegen. Und das, meine Freunde, ist das Problem mit Angst. Angst ist immer dort, wo wir nur das Unmittelbare sehen. Wo wir nur sehen, was am Horizont kommt. Wo wir nur das sehen, was wir begreifen können und sehen können. Angst ist dort, wo nur noch die eigene Logik und Gedanken unseren Schluss bestimmen. Und Angst ist aber auch dort, wo kein richtiges Verständnis von der Macht und dem Wesen Gottes existiert. Wenn David hier sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten, dann ist das die gleiche Zusprache, die für dich heute genau so gilt. Und jetzt sagst du mir, aber schau mal, dieser Nachrichtenartikel sagt doch aber das und das. Oder diese Regierungserklärung spricht doch genau davon. Oder siehst du denn nicht, wie sich die Welt entwickelt? Ist doch völlig normal, dass es nur noch schlimmer werden kann. Meine Antwort ist ja, du hast recht. Ich sehe das auch. Aber dir fehlt was. Dir fehlt die Perspektive auf Gott. Du vergisst etwas. Und wenn du dich eingeengt siehst von dem Unmittelbaren, wenn du keine Hoffnung mehr siehst, wenn du nur noch Angst siehst, dann erinnere dich, mir fehlt was. Denn du hast einen Gott, der ist dein Licht und dein Heil. Du hast einen Gott, der Anker ist, selbst wenn es nicht danach aussieht. Du hast einen Gott, der dir Perspektive geben kann, die über das hinausgeht, was die Welt überhaupt versteht. Und du hast einen Gott, der Einzige ist, der dein Leben in der Hand hält. Kommt Omikron oder sonst noch was? Niemand sonst hat Gott dein Leben in der Hand als Gott allein. Und so, wenn du dich hauptsächlich in diesem Unmittelbaren, in der Gegenwart von dem Heute, in Nachrichtenartikeln, in sozialen Medien und in allem Möglichen bewegst, dann kannst du nicht anders, als Angst zu haben. Und dein Bild mag akkurat sein, aber dir fehlt die Dimension auf Gott. Und so ist auch David sich dieser Gefahr bewusst, diese Dimension, diese Perspektive zu verlieren. Und deshalb bringt er dann in den nächsten Versen im Psalm 27 zum Ausdruck, was seine Haltung ist. Und damit kommen wir zur zweiten Anweisung. Zweitens, betrachte Gottes Schönheit. Betrachte Gottes Schönheit. Nun, David hat in seinem Leben sehr viele Kämpfe erlebt. Er wusste, was es heißt, sich Sorgen zu machen, ob er aus diesem Kampf überhaupt noch lebendig rauskommt. Er hat auch viele Schwierigkeiten mitgemacht. Nun, wenn du dir das vorstellst, was er hier beschreibt, ein, Eine Armee, die gegen ihn lagert. Übeltäter, die ihn fressen wollen sozusagen. Dann würde man doch erwarten, dass er jetzt um Bewahrung betet. Dass er jetzt darum betet, dass Gott ihm die richtige Taktik in die Hand gibt. Dass Gott ihn sicher durchführt. Aber was lesen wir in Vers 4? Was ist Davids Anliegen in solch einer Situation? Wir lesen in Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Eine Sache, die mir am Herzen liegt. Es gibt eine Sache, auf die ich mich wirklich konzentriere. Es ist eine Sache, die ich mir zur Lebensaufgabe mache. Und diese Lebensaufgabe für David ist es, im Haus des Herrn zu sein, alle Tage seines Lebens. Und dann denkst du dir, in welcher Blase lebst du denn? Wie um alles in der Welt willst du das hinkriegen, die ganze Zeit in deinem Leben nichts anderes zu machen, als vor Gott zu sitzen und seine Schönheit anzugucken? Und diesen Wunsch, den David hier ausdrückt, das ist nicht nur so ein Wunsch, den wir manchmal aussprechen nach dem Motto, wenn es irgendwie mal möglich ist, dann würde ich gerne unter Umständen mal in die Karibik fliegen. Oder mal unter Umständen, wenn das Bankkonto stimmt und die Inflation doch noch besser wird, mir ein Haus kaufen oder was auch immer. So spricht David hier nicht, sondern dieser Wunsch wird der Antrieb. Und er sagt es auch, ich trachte danach. Das heißt, es ist eine Lebensaufgabe, etwas, wo er jetzt wirklich nacharbeitet und aktiv umsetzt. Also er sagt nicht nur, ich bete dich darum an, Herr, gib mir diese Gelegenheit, sondern es ist mein Streben. Es ist wie ein Alkoholiker, der versucht, frei zu werden. Der braucht die Hilfe des Herrn, absolut. Aber auf der anderen Seite wirst du erleben, dass er sehr, sehr viel Disziplin anwenden muss, um zu gewinnen. Oder ein Mensch, der gerne auch einfach nur ein Karriereziel verfolgt. Der Arzt werden möchte zum Beispiel, der wird beten und er wird Hilfe brauchen vom Herrn, aber er wird auch selber sehr viel Disziplin anwenden müssen. Und das ist das, was wir auch als Christen verstehen müssen, denn ein mittelmäßiges Christentum funktioniert nicht. Es gibt kein, ach, wenn ich nur irgendwie mehr Zeit hätte, dann würde ich meine Bibel auch lesen. Es gibt kein, ach, wenn die Umstände bloß anders wären und wenn Gott es mir nur schenken würde, dann würde das und das passieren. Sondern was es immer braucht im christlichen Leben, ist ein entschiedenes Handeln, ein klares Vorgeben, Gottes Hilfe und Disziplin auf der anderen Seite. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und so schreibt Matthew Henry das auch und sagt, diejenigen, die sich wirklich nach der Gemeinschaft mit Gott sehnen, werden sich mit allem Eifer um diese Gemeinschaft bemühen. Und da sehen wir dieses. Beides ist da. Und das macht David uns hier auch so deutlich. Ich bitte darum, ich wünsche mir das und ich richte mein Leben danach aus und trachte danach, um es auch wirklich umzusetzen. Denn wenn du dich zufrieden gibst mit einer Mittelmäßigkeit, dann führt das unweigerlich dazu, dass du alles andere als wichtiger siehst als Gott. Dann führt das unweigerlich dazu, dass auch deine Sorgen und Ängste größer sind, als Gottes ist. Und genau das hat David verstanden. David hat in dieser Situation verstanden, ich brauche nicht noch mehr Wissen über meine Feinde. Ich brauche nicht noch mehr, mich in Sorgen und Gedanken zu verlieren. Alles, was ich brauche, ist Gott. Gemeinschaft mit Gott. Und er sehnt sich nach diesem Tempel und er schreibt hier, wo ich die Freundlichkeit Gottes anschauen kann. Der Begriff Freundlichkeit wird in manchen Übersetzungen als Lieblichkeit übersetzt, kann auch mit Schönheit übersetzt werden. David will sich Zeit nehmen, um die Schönheit Gottes anzuschauen. Seine Vollkommenheit, seine Herrlichkeit. Versteht ihr, das ist nicht nur trockene Theologie. Das ist nicht nur die Frage, ob dieses hebräische Wort jetzt dies oder jenes bedeutet. Oder es ist nicht die Frage, ob diese oder jene Auslegung richtig ist. Was David hier beschreibt, kann man nicht einfach als trockene Tatsachen abhandeln. Das hier ist Leben. Das hier ist ein Verlangen, das ist emotional, Gottes Schönheit anzuschauen, ergriffen zu sein von ihm selbst und dann auch über ihn nachzudenken. Ein Autor bringt diesen Beispiel von einem Mann, der unheimlich viel Zeit investiert hat, um seine Rosenbüsche zu pflegen. Stunde um Stunde. Jedes Unkraut gejätet, alles Mögliche gemacht, um die so schön wie möglich zu machen. Und irgendwann eines Tages realisiert er, ich habe so viel Zeit investiert und ich habe gar nicht realisiert, wie schön die Büsche sind. Und er hat sich hingesetzt mit einem Stuhl und sich einfach mal seine Arbeit angeschaut und genossen, wie schön diese Rosen waren. Und wie schön die Farben gespielt haben und welche Insekten sich daran bewegt haben. Er hat sich nie die Zeit genommen, einfach mal die Schönheit zu bestaunen. Das ist ein Problem, das wir in unserer heutigen Zeit genauso haben. Und gerade ihr unter euch, die Bibelschüler seid, oh Mensch, es ist so einfach, ich kann euch das aus Erfahrung sagen, über jedes Detail zu diskutieren und jedes Detail kennenzulernen. Aber ihr vergesst, welche Wahrheiten ihr eigentlich in der Hand haltet. Du verlierst dich in Details und du staunst nicht mehr über Gott. Und das ist der Punkt, wo das Leben gefährlich wird, wenn die Bibel dich nicht mehr fasziniert. Wenn du morgens hingehst und sagst, ich lese mal wieder mein Kapitel, gut, jetzt gehe ich zur Arbeit. Wenn das Evangelium nur noch so eine Tatsache ist, wo du sagst, ja, ich lebe damit, aber es bewundert dich nicht mehr. Und wenn Christus nicht mehr deine Freunde ist, dann wird Sünde dein Fokus sein. Dann wird Angst dein Ziel sein und dann wird die falsche Motivation dich in deinem Leben antreiben. Deshalb strebe danach, das zu leben, was David hier zeigt. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Eins, wonach ich trachte. Seine Schönheit anzuschauen. Nun, wir haben heute nicht mehr den Tempel, von dem David hier spricht. Und das Neue Testament spricht von dem Körper als Tempel. Er spricht von der Gemeinde als Tempel. Und wir haben Gottes Wort, durch das er sich selbst offenbart. Und die Prinzipien für dich heute sind deshalb so einfach. Nimm dir Zeit, Gott zu bewundern. Nimm dir Zeit, nicht nur die Bibel zu verstehen, sondern zu sagen, ich liebe dich, Herr. Nimm dir Zeit, um Stellen zu lesen, wie Jesaja 40, 25. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Wie Jesaja 44, Vers 6. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Wie Psalm 139. Gott ist nichts verborgen. Wie 1. Johannes 1, Vers 9. Er ist treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt. Wie 1. Johannes 4, Vers 15. Er ist die Liebe. Wie Johannes 10. Er ist der gute Hirte. Wie Matthäus 11, Vers 29, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Psalm 73, Vers 1, Gott ist gut. Das ist dein Gott. Das ist dein Gott. Und dieser Gott verlangt mehr als nur ein intellektuelles Wissen, verlangt mehr als die richtigen Antworten, wenn du gefragt wirst. Er will ein Herz, das erfüllt ist vor Freude, weil er erkennt, dieser Gott ist so schön, er ist so wunderbar und er hat alles, was ich nicht bieten kann. Und wie schnell drehen sich deine Gedanken mehr um alles andere als um das, was Gott angeht. Wie sehr, wie schnell bist du mehr darauf fokussiert, das aktuelle Zeitgeschehen zu verstehen? Wie schnell bist du mehr mit den Nachrichten als mit Gottes Wort beschäftigt? Und wie oft wirst du vom Alltag vereinnahmt und vergisst, wie schön Gott ist? In Lukas 10, Vers 38 bis 42 sehen wir dieses schöne Beispiel, wo Jesus die zwei Schwestern Maria und Martha besucht. Wir sehen eine Martha, die unheimlich beschäftigt ist und sich sehr, sehr viel Sorge macht und versucht, das Haus so schön wie möglich zu machen. Und eine Maria, für die plötzlich nur noch eine Person im Raum existiert und das war Jesus. Sie sitzt zu seinen Füßen, sie hört ihm zu, sie saugt förmlich jedes Wort auf. Und dann sagt die Martha, Mensch, das kann doch nicht sein. Ich acker mich hier ab wie eine Verrückte und die sitzt da. Jesus, mach doch mal was. Und was antwortet Jesus ihr? In Lukas 10, Vers 41. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und wir sehen hier wieder dieses Beispiel von einer Martha, die gefangen ist von dem Unmittelbaren. Das, was alles zu tun ist. Und Jesu Antwort ist so deutlich, es gibt nichts Wichtigeres, keine höhere Priorität, als die, vor Jesu Füßen zu sitzen und von ihm zu lernen. Das ist das, was wir in Psalm 27 sehen. Das ist das, was David verdeutlicht. Eins nur liegt mir wirklich am Herzen. Wir lesen weiter in Vers 5 in Psalm 27, wo er jetzt den Grund gibt, warum genau das seine höchste Aufgabe ist. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Hier sehen wir wieder, es ist seine höchste Aufgabe, Gott zu suchen, weil er versteht, dass Gott der Einzige ist, der seinen absoluten Schutz bieten kann, der ihn bergen wird, selbst dann, wenn es unsicher wird, und der ihn auf einen Felsen stellen wird, das heißt befestigen wird, sicher machen wird. Und wir sehen, dass die Situation von David immer noch genau die gleiche ist, aber eins hat sich geändert. Jetzt ist seine Perspektive nur noch auf Gott gerichtet und so kann er dann sagen, er hebt sein Haupt. Er ist über seine Feinde erhoben. Und dieses Erheben von Haupt deutet an auf Trost und Ermutigung, weil er jetzt den Sieg über seine Feinde erwartet. Er weiß, mein Gott wird mich durchtragen. Und ein Kommentator beschreibt es so, dass Freude die Furcht austreibt. Freude treibt die Furcht aus. Das ist, was David hier erlebt. Und es ist diese enge Gemeinschaft mit Gott, die ihn jetzt dahin führt, zu jubeln und zu singen, Opfer zu bringen. Ich will singen und spielen dem Herrn. Das ist eine völlig natürliche Reaktion auf das, zu erkennen, wer Gott eigentlich ist. Ich will spielen und singen dem Herrn. Mag um mich herum passieren, was auch immer. Ich will spielen und singen dem Herrn, denn er ist immer der Gleiche. So kommt David zur dritten Anwendung. Flehe um Gottes Fürsorge, flehe um Gottes Fürsorge. Also jetzt erst, nachdem die Eigenschaften Gottes so deutlich gezeigt wurden und das Verlangen von David selbst so deutlich gezeigt wurden, erst jetzt kommt eine konkrete Bitte um Hilfe in Vers 7. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Es sind hier drei ganz konkrete Bitten, die er an den Herrn stellt. Höre, sei mir gnädig und erhöre mich. Antworte mir. Das alles drückt einfach einen allgemeinen Ruf um Gnade aus, einen allgemeinen Ruf darum, Herr, sei mir gnädig, Herr, wirke du in dieser Situation. Und in Vers 8 wird er jetzt noch konkreter, wo er schreibt, mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen, gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Also Gott, David nimmt hier die Worte, die Gott selbst gesprochen hat, reflektiert sie zurück und sagt, genau das will ich tun. Das, was zum Beispiel im Psalm 105, Vers 4 steht, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Nun, sein Angesicht suchen ist etwas, das wir vielleicht so in dieser Form nicht mehr ausdrücken würden. Aber es bedeutet, die Nähe des Herrn zu suchen. Seine Zuwendung zu suchen. Sein Wohlwollen zu suchen. Denn im Alten Testament ist es ganz üblich, so zu verstehen, dass wenn der Herr sein Angesicht abwendet, dann ist Gericht eingetroffen. Dann hört Gott nicht mehr und dann ist er auch nicht mehr wohlwollend mir gegenüber. Und David bittet hier, ich will dein Angesicht sehen, ich will dein Wohlwollen, ich will deine Gnade erfahren. Und David macht aber auch deutlich, dass das schon immer die Haltung war, die er hatte. Du bist schon immer meine Hilfe gewesen und du bist schon immer meine Rettung gewesen. Und so bete ich dich jetzt auch in dieser Situation darum an, dass du dich so verwirklichst. Und jetzt kommt wieder quasi eine praktische Anwendung in Vers 10, wo David dann schreibt, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Also wir sehen hier das Unmittelbare, das völlig Normale, die normalen Beziehungen, die einfach da sind, sie zerfallen, sie mögen kaputt gehen. Aber Gott nimmt mich auf, komme was wolle. Gott lässt die Seinen nicht allein. Gott kümmert sich um die Seinen und Gott wird sich auch dann noch um dich kümmern und dich dann noch aufnehmen, wenn dich jeder verlässt, wenn du alles verlierst, wenn Freunde und Familie dich allein lassen. Gott nimmt dich auf. Und so lässt er sich nicht beirren. David lässt sich hier nicht beirren, sondern in diesem Vertrauen, dass er der Einzige ist, der ihm Halt geben kann, bittet er jetzt in Vers 11, lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenen Pfad um meiner Feinde willen. Nun, die Bibel spricht viel von einem Weg der Gerechten und der Gottlosen. Zum Beispiel in Psalm 1, auch in Sprüche sehen wir das häufig. Und David bittet hier, leite mich auf deinem Weg, leite mich auf dem Weg der Gerechtigkeit, zeig mir den Weg, der richtig ist. Denn was ist das Problem in Drucksituationen? In Drucksituationen ist es einfach, von Gottes Willen abzuweichen. Es ist einfach, weil man denkt, man sei sicherer dadurch, zu lügen, statt die Wahrheit zu sagen. Zu schweigen, wo man hätte reden sollen. Unfreundlich und ohne Liebe zu sein, wo man sie doch hätte beweisen sollen. Und Kompromisse zu schließen, wo man sie nicht hätte schließen dürfen. Und deshalb die Bitte von David. Lehre mich deinen Weg. Lass mich auf deinem Weg gehen. Bewahre mich davor, auf den Weg der Sünder zu treten. Bewahre mich davor, etwas Böses zu tun und dadurch wieder Spott durch meine Feinde zu ernten. Denn er sagt, tue das um meiner Feinde willen. Denn David weiß ganz klar, je mehr er auf Gottes Weg wandelt, desto weniger Angriffsfläche bietet er den Feinden. Das klingt jetzt komisch, aber das ist so. Wenn ihr die Beispiele in der Bibel mal anschaut, wenn du nämlich konsequent den Weg Gottes gehst, mit wem haben die Leute dann Probleme? Mit Gott und nicht mit dir. Dann bist du nicht der Prinzipienreiter, sondern Gott. Und das ist genau das, was wir in der Bibel immer und immer wieder sehen. Wir sehen in das Paradebeispiel von Jesus selbst, wie er den Weg treu gewandelt ist. Und er wurde gerichtet, weil die Leute Probleme damit hatten, dass er der Sohn Gottes ist. Wir sehen auch wieder in der Apostelgeschichte bei Stephanus beispielsweise das Gleiche. Der wurde nicht gerichtet, weil er irgendwie einen Mist gebaut hat, sondern weil die Menschen mit seiner Botschaft nicht zufrieden waren. Sie hatten ein Problem mit Gott. Und wir sehen andere Beispiele von Menschen auch im Alten Testament, wie Josef zum Beispiel, der ganz treu seinen Weg gegangen ist und Gott hat ihn gesegnet. Oder Daniel, der sich nicht hat einschüchtern lassen und trotz des Gesetzes der Perser, der einen Gott angebetet hat und riskiert hat, in die Löwengrube zu kommen. Gott hat ihn bewahrt. Er ist nur den Weg Gottes gegangen. Und so betet David jetzt auch in Vers 12 im Psalm 27 und sagt, gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der die Gewalttat schnaubt. Und wenn er hier von Gier der Bedränger spricht, dann kann man das auch mit Seele übersetzen. Das Wesen der Bedränger ist unberechenbar. Die können irgendwas mit dir antun, wie ihnen der Sinn gerade steht. Und das hat David verstanden und sagt, gib mich bloß nicht dieser Seele der Bedränger hin, sondern lehre mich deinen Weg, damit ich deinen Weg gehe und ich von dir gerichtet und beurteilt werde. Und wir sehen auch wieder ein Beispiel in seinem Leben selbst, in 2. Samuel 24, Vers 14, wo David damit konfrontiert wird, du musst Gericht empfangen dafür, dass du eine Volkszählung durchgeführt hast. Und dann wird David vor die Wahl gestellt, zwei Optionen zu wählen. Und wie antwortet er in 2. Samuel 24, Vers 14? Dort spricht David zu dem Propheten, mir ist Angst. Lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Also genau das gleiche Verständnis. Wenn die Menschen mich in die Hand kriegen, ach du Schreck, dann weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Und genau das betet David jetzt hier in Vers 12, in Psalm 27. Gib mich nicht preis der Gier der Seele meiner Bedränger, dass sie nicht mit mir tun, was sie wollen. Lass mich nicht der Willkür, sondern wirke du. Und so hat David diesen Gott, der seine Fürsorge zeigt in jeder Situation, der sich um ihn kümmert, selbst dann, wenn er weiß, es verlässt ihn jeder. Mein Gott ist da. Und deshalb auch du, bitte um seine Fürsorge. Er lässt die Seine nie los. David endet den Psalm mit der vierten Anweisung: Warte auf Gottes Rettung. Warte auf Gottes Rettung. Jetzt sehen wir in Vers 13 diesen Seufzer, den David jetzt ausspricht. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Das ist die Hoffnung, die David antreibt. Seine Hoffnung ist genau darin, das Gute des Herrn einst zu sehen. Und wenn er hier vom Land des Lebendigen spricht, dann meint er das irdische Land Israel. Denn Israel hatte immer eine Hoffnung, dass sie das Land selbst besitzen würden. Und das war der Ort, in dem Gott wohnen würde, in dem Tempel. Diese Hoffnung ist den Christen nicht gegeben. Und Philipper 3, Vers 20 macht uns das ganz deutlich. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher auch wir den Jesus Christus als Heiland erwarten. Das ist deine Heimat. Und wenn David vom Land der Lebendigen hier spricht und damit das Land Israel meint, dann meinst du den Himmel. Und das ist die Gewissheit, die auch dich antreiben darf, Tag für Tag. Ach, ich werde das Gute des Herrn sehen. In Ewigkeit. Ich werde vor ihm stehen, seine Pracht erleben, seine volle Schönheit sehen. In Ewigkeit. Ich werde keine Träne vergießen, ich werde kein Leid mehr verspüren, ich werde keinen Schmerz mehr tragen. In Ewigkeit bei ihm. Das erwartet dich, Christ. Und das ist deine Hoffnung. Das ist deine Hoffnung, die dich Tag für Tag antreibt. Das ist deine Hoffnung, die dich aufblicken lässt, selbst dann, wenn es dunkel erscheint und ausweglos erscheint. Und wenn du diese Hoffnung nicht hast, mein Freund, dann ist das Leben untragbar. Und dann ist die Sorge erdrückend. Aber weil es diese Hoffnung gibt, schließt David jetzt mit diesen Worten in Vers 14: Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Mit dem Wort harren ist warten gemeint. Warte auf Gott. Wir sind nun in dieser letzten Zeit. Wir sind immer noch in der Zeit nach der Himmelfahrt Jesu und wir warten nur darauf, dass er endlich wiederkommt. Warte auf den Herrn. Mit allem, was du tust, erwarte seine Wiederkunft. Ob du arbeitest, ob du deine Familie versorgst, ob du deine Ehe führst, warte auf den Herrn. Oder wenn du leidest und wenn das Leben untragbar scheint, wenn Fragen unbeantwortet bleiben, warte auf den Herrn. Sei nicht entmutigt. Suche auch nicht Stärke irgendwo anders als nur bei dem Herrn. In Jesaja 40 ermutigt Gott selbst sein Volk und er sagt, Vers 28, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das kannst du tun. bei all dem, was um dich herum geht, du hast eine Hoffnung, die bleibt bis in Ewigkeit. Harre auf den Herrn. Stehen uns schwierige Zeiten bevor? Ja. Werden wir Komfort und Freiheit aufgeben müssen? Wahrscheinlich ja. Werden wir leiden müssen, diskriminiert werden, verfolgt vielleicht sogar? Vielleicht. Aber dein Gott ist größer. Dein Gott ist mächtiger und er hat die Hilfe für dich bereit, die du brauchst, um dieses Leben zu überwinden. Lasst uns nicht entmutigt sein, sondern lasst uns das leben. In einer freudigen Erwartung auf den Herrn zu schauen und zu warten darauf, dass er sich verwirklicht, denn er wird es tun. Und er nutzt uns sogar dabei. Lasst uns bitte mal zusammen aufstehen. Ich möchte die Zeit nutzen, gerade in dieser Zeit, wo wir viel Not erfahren, wo wir gesündigt haben, weil wir uns von Sorgen haben beeinflussen lassen, wo wir gesündigt haben, weil wir andere falsch behandelt haben, weil wir uns von diesen Dingen dominieren lassen haben. Ich möchte jetzt 2 Minuten geben, dass jeder von euch die Augen schließt und zum Herrn betet. Dass ihr euch ausrichtet auf das, was wirklich wichtig ist. Schließt die Augen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. O Herr, wie gütig bist du mit uns und wie gut bist du zu uns. Herr, wir stehen vor dir. Und wir dürfen staunen darüber, wie gnädig du bist und wie wunderbar du alles in deiner Hand hältst. Herr, und wenn wir uns über Texte wie diesen unterhalten, dann realisieren wir, dass wir schwach sind. Dass wir dominiert sind von den Dingen, die um uns herum geschehen. Dass wir getrieben sind von Angst und Sorge. Und dass wir zu oft dich aus der Perspektive verlieren. Herr, ich bitte dich darum, dass wir dich nicht aus dem Blick verlieren. Ich bitte dich darum, dass bei all dem Leid, das wir erfahren dürfen, dass wir es zu deiner Ehre nutzen dürfen. Herr, ich bitte dich darum, dass bei all den Sorgen, die uns erdrücken, wir den Blick auf dich nicht verlieren. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die selbst in Zeiten, wo die Welt Kopf steht, die Hoffnung zu dir, von dir, in Ewigkeit preisgibt. Amen.